Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Okay, let's go for it. ich möchte gerne mit euch nachdenken über ein Thema, das ganz bestimmt ein bekanntes und kein unbekanntes ist, und damit nochmal einsteigen und fortführen oder verstärken, worüber Alex letzte Woche auch geredet hat. Er hat ja, falls ihr es noch erinnert, worüber er gesprochen hat, er hat ja über Positionierung geredet, wo Gott, wie Gott uns einbauen will und wie wir auch unseren Platz in der Gemeinde finden. Und ich möchte mit euch nachdenken über das Thema lebendige Steine. Lasst euch einbauen als lebendige Steine in das Haus Gottes. Und ich möchte einen kleinen Mini-Abschnitt vorlesen aus 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und vielleicht wollt ihr auch mitlesen. Fromme Christen haben ja ihre Bibel immer dabei. Dann könnt ihr das gerne aufschlagen. 1. Petrus 2, die Verse 4 und 5. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Kommt zu ihm, zu Jesus Christus, meint das. Er ist jener lebendige Stein. Ich möchte gerne so drei Punkte hervorheben, die aus diesen zwei Versen kommen. Das eine ist, wir sind lebendige Steine und wir kommen zu ihm, diesem lebendigen Stein, und lassen uns einfügen. Und dann, wir lassen uns aufbauen zu einer heiligen Priesterschaft. Und was für Auswirkungen hat das? Ich habe über diesen Text, über dieses Phänomen der lebendigen Steine wirklich schon sehr oft gepredigt, in verschiedenen Surroundings, so in verschiedenen Settings. Und es ist irgendwie ein Thema, was auch so lustige Seiten oder Facetten hat. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr dieses Wort hört, lebendige Steine, was ihr euch da so drunter vorstellt. Was ist ein lebendiger Stein? Wie sieht der aus? Aber mir ist das so gegangen, als ich diese Woche in der Vorbereitung auf diese Predigt mir da so Gedanken drüber gemacht habe und nochmal so wirklich mit einer Exegese an diesem Text gearbeitet habe, dass ich nochmal so ganz neue Seiten sozusagen entdeckt habe oder Sachen, die damit zusammenhängen. Und das fand ich total spannend. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie auch gut rüberbringen kann. Dieser Text beginnt ja, also so in dieser modernen Übersetzung, finde ich auch sehr schön ausgedrückt, und das wird dem Text auch gerecht, kommt zu ihm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich mal so wie so eine Überschrift auch nehmen dürfen am Anfang. Bei allem, worüber wir noch nachdenken und alles, was in diesem Text noch so drinsteckt, das allererste, und das ist auch das oberste, das bleibt auch oben drüber stehen, ist, wir kommen zu ihm, zu Jesus. Wir kommen nicht zu einer Gemeinde, wir kommen nicht zu anderen Menschen in allererster Linie, sondern in allererster Linie kommen wir zu ihm. Also zeitlich, chronologisch kommen wir zuerst zu ihm, bevor wir in eine Gemeinde kommen. Aber es ist auch, was die Prioritätenreihenfolge angeht, ja, zuallererst. Und das bleibt stehen. Wir kommen zu ihm. Und wenn man zu ihm kommt und weiß, wer er ist und was das für unser Leben bedeutet, wer er ist, wie verlässlich er ist, wie treu er ist, wie sehr er für uns ist, dann lässt das alle anderen Sachen in einem anderen Licht erscheinen. Also so mal flapsig gesagt, was kann uns noch passieren, wenn wir bei ihm angekommen sind? Er, Jesus, ist der lebendige Stein. Und das ist so eine Aussage, die fast nebenbei getroffen wird in diesem Vers von Petrus. Er ist jener lebendige Stein, der von Menschen für unbrauchbar erklärt wurde. Aber in Wirklichkeit hat Gott genau diesen Stein ausgewählt. Und das ist ja nicht eine Sache, die Petrus sich erst ausgedacht hat, sondern es ist nicht ein direktes Zitat, aber er zitiert im Grunde genommen einen Sachverhalt aus dem Alten Testament, der schon an mehreren Stellen vorkommt und der dann auch von Jesus selbst aufgenommen wird. Wer ist dieser lebendige Stein, zu dem wir kommen? Es ist Jesus. Und Jesus ist, wird uns gesagt, schon im Alten Testament als Voraussage, er ist der Grundstein oder der Eckstein oder der Kopfstein, also der alles entscheidende Stein, der Dreh- und Angelpunkt, damit ein Bau stehen kann, so etwas wie das Fundament. Von Gott geehrt, in Gottes Augen kostbar. Gibt es eine Stelle in Jesaja 28, Vers 16, auf die offensichtlich Bezug genommen wird. Darum, so spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der auf Festeste gegründet ist. Also man kann das übersetzen mit, es ist der Eckstein der gegründeten Gründung oder es ist felsenfest gegründet. Also daran kann man nicht rütteln. Und dann kommt ein Doppelpunkt, wer glaubt, flieht nicht. Oder wer glaubt, kann bleiben. Oder wer glaubt, braucht nicht ängstlich sein. Diese Stelle von Jesaja, das ist jetzt ja, wenn ich das so zitiere, komplett aus dem Kontext gerissen, ist ganz interessant eingebettet. Und das ist eine wirklich sehr interessante Sache, wenn man mal schaut, wie der Kontext ist, als diese Zeit, in dieser Zeit, wo Jesaja diesen Vers so hineinspricht. Das Volk Israel stand unmittelbar vor seiner kompletten Verwüstung. Das Land Israel, die Stadt Jerusalem. Das Volk Israel war Gott ungehorsam und Gott hat gesagt, kehrt um zu mir, wiederholt, 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 nicht so emotionslos, wie ich das gerade sage, aber sie taten es nicht. Und Gott diskutiert mit ihnen und er sagt, Leute, ihr wisst, ich so drück's jetzt mal norddeutsch aus, ihr wisst, dass, wenn ihr nicht zu mir umkehrt, wenn ihr immer zu dem Bund, den ihr mit mir eingegangen seid, brecht, dass das Konsequenzen haben wird. Und ihr werdet vertrieben werden aus eurem Land, aus eurem Erbteil. Und dieses Erbteil wird verwüstet werden. Und mitten hinein in diese Sicht, in diese Ankündigung, kommt diese Aussage, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der auf das Festeste gegründet ist. Doppelpunkt. Wer glaubt, muss nicht ängstlich davonlaufen. Mitten in der Verwüstung oder noch in der Ankündigung der kommenden Verwüstung gibt Gott schon diese Perspektive, dass es einen neuen Bau geben wird. Also ein Eckstein, ein Fundament legt man, wenn man etwas aufbauen will. Und Gott kündigt hier an, dass etwas neu gebaut werden wird, etwas, das nicht verwüstet werden kann. Es ist auf das Festeste, felsenfest gegründet in seiner Gründung. Also man kann es gar nicht mehr betonen. Jesaja ist ja sehr poetisch auch und hat ganz viele solche poetischen Wortspiele, um die Sachen wirklich so zu betonen. Und was dieser Vers auch sagt, Zugang hast du durch Glauben. Und das war eine interessante geschichtliche Situation. Ich komme da nachher nochmal drauf. Gott wollte, dass sein Volk nachher am Ende mit den Feinden kooperierte und sich unter die Feinde beugte. Also das als Strafe von Gott auch annahm. Und in diese Situation hinein wird dieser Vers so gesprochen. Wer glaubt, der muss nicht fliehen, der muss nicht ängstlich eilen, sondern wer glaubt, der kann bleiben. Und das korrespondiert für mich ganz stark mit dieser ersten Aufforderung, Petrus sagt, komm zu ihm. Wir kommen zu ihm, wir kommen zu Gott, wir kommen zu diesem festen Stein und Gott will dieser feste Stein in unserem Leben sein, völlig unabhängig von allen Umständen, die uns gerade umgeben. Und dann können wir glauben, weil wir nicht an Umstände glauben, nicht, dass bestimmte Dinge geschehen glauben, weil wir nicht an Institutionen glauben müssen, wir müssen nicht mal an die Gemeinde glauben oder an unsere Leiterschaft oder irgendetwas, sondern wir glauben an Gott. Und weil wir Gott glauben, der das Fundament ist, der feste Stein, auf den auch unser Leben gegründet ist und auch unsere Gemeinde, deswegen müssen wir keine Angst haben und müssen wir auch keine Angst haben in den Umständen und in der Kooperation mit den Institutionen und so weiter. Jesus greift diesen Sachverhalt auf und sagt sehr deutlich, dass er dieser Stein ist. Zum Beispiel in Matthäus 21, da sagte Jesus zu ihnen, zu den Pharisäern und zu seinen Jüngern, habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Zitat, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Zitat Ende. Und Jesus spricht weiter, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte, die Früchte des Reiches Gottes hervorbringt. Und das, was Jesus hier sagt, ist ein Zitat aus Psalm 118. Also um nur noch mal so darauf hinzuweisen, das Alte Testament ist voll. Es gibt diverse Stellen, wo dieser Stein vorkommt. Dieser Stein, auf den Gott alles gründen will. Und auch Paulus, als er an die Korinther schreibt, in seinem ersten Korintherbrief im 3. Kapitel sagt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt, den Grundstein. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament, der Grundstein, ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament, dieser Grundstein ist Jesus Christus. Wir kommen zu Jesus, dem lebendigen Stein. Und das ist, was uns Sicherheit gibt. Und dann sagt Petrus in dem ersten Petrusbrief, lasst euch als lebendige Steine einfügen. Lebendige Steine. Also, ich sagte schon, das ist ein Thema, das irgendwie auch, also für mich jedenfalls, irgendwie mit einem gewissen Humor belegt ist. Steine sind normalerweise etwas ganz Starres. Ja, sie sind normalerweise alles andere als lebendig. Wenn ein Haus wackelt, dann denken wir an Erdbeben, weil wir bei Steinen von etwas Festem, von einer festen Substanz ausgehen. Aber Petrus sagt, Jesus ist ein lebendiger Stein. Das ist der Stein, von dem Leben ausgeht. Und er sagt, auch ihr seid lebendige Steine. Ihr seid zum Leben gekommen durch Jesus und nachdem ihr jetzt zum Leben durchgedrungen seid oder vom Leben durchdrungen seid, ist Leben in euch. Und jetzt lasst euch selber auch als lebendige Steine einbauen. Lebendige Steine. Also ich bin so ein ganz visueller Mensch. Wenn ich irgendetwas höre, ich habe immer irgendwelche Bilder im Kopf und es sind manchmal auch ganz komische. Wenn ich das Wort höre, lebendige Steine, dann sehe ich immer so Steine und da sind so eine großen Augen drauf, so eine Comic-Augen, die immer so in alle Richtungen gucken. Und wenn ich lebendige Steine höre, dann sehe ich so Steine, die immer so in Bewegung sind, ja? Die so rumhopsen. Die sind ja lebendig. Und lebendige Wesen sind normalerweise nicht still, nicht im Stillstand begriffen. Und wenn wir so auf die Gemeinde schauen, auf die Gemeindelandschaft, dann finde ich, dass man da sehr viele interessante Beobachtungen machen kann. Wie verhält sich das? Ja, wir sind lebendige Steine. Manche sehen nicht so lebendig aus, aber im Prinzip eigentlich sind wir es. Wir sind lebendige Steine. Und so manch ein Stein hopst wild in der Gegend rum. Ja, also es heißt hier zwar, lasst euch einbauen als lebendige Steine, aber wir sehen sehr viele lebendige Steine, die gar nicht irgendwo eingebaut sind. Nicht wirklich. Die liegen irgendwo einsam in der Landschaft rum und sagen, ach, das ist alles zu schwierig mit der Gemeinde. Die Gemeinde, ja, die will immer was anderes als ich und ich werde da nicht richtig gesehen und die Gemeinde, die ist irgendwie auf dem Abweg und die Ältesten und der Kirchenvorstand und diese und jene Problematik und so, also besser ich komme echt besser klar alleine. Oder ich und mein Jesus. Oder das finde ich immer das Allerbeste, also ironisch gesagt, wenn Leute sagen, ja, der Herr hat mir gesagt, ich soll besser für mich bleiben. Ich glaube alles, aber nicht das, dass der Herr das sagt, weil es ist diametral entgegengesetzt zu dem, was der Herr in seinem Wort sagt. Und er widerspricht sich nicht so gerne selbst. Und es gibt eine Menge lebendige Steine, die sind irgendwo komplett isoliert. Und dann gucken wir weiter in der Landschaft und dann sehen wir vielleicht so kleine Häufchen. Hier mal so zwei zusammen, die kleben so ein bisschen aneinander. Man kann auch so Reste von Mörtel zwischen ihnen erkennen und da mal so drei oder so fünf. Oder hier so ein kleines Hausgrüppchen, wo so eine gewisse Anbindung aneinander ist. Aber das sind alles nur so, wie kann man sagen, Mauerfragmente vielleicht, so kleine Teile. Aber Petrus sagt hier, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird. Also ein Haus ist ein richtiges Bauwerk, das das Ziel hat oder den Anspruch erhebt, auch komplett zu sein. Ein komplettes Bild abzugeben. Und wir können das Haus Gottes nicht sein oder darstellen, wenn wir einfach nur so ein kleines Häufchen sind. So fünf Steine, die so ein bisschen aneinander kleben für eine Zeit, bis dass die Meinungsverschiedenheit uns wieder scheidet oder so ähnlich. Sondern es braucht ein Bauwerk, das von einem Bauleiter geplant ist und wo der Bauleiter sagt, okay, an diese Stelle kommt der Stein und an diese Stelle kommt der Stein, damit das alles auch richtig gebaut ist. Und Petrus redet weiter, er sagt, lasst euch einfügen als lebendige Steine in das Haus, das von Gott erbaut wird, Gott ist der Bauleiter, und das von seinem Geist erfüllt ist. Ich finde das ist eine sehr einfache, aber eine sehr interessante Aussage. Gott möchte sein Haus erfüllen mit seinem Geist. Wenn dieses Haus kein richtiges Haus ist, sondern irgendwie nur eine einsame Wand, die so schwankend wie die Gurkenhütte im Feld steht oder so, wie Jesaja vielleicht sagen würde, dann ist da nichts, was Gott erfüllen kann. Sondern, so bildlich gesprochen und ganz einfach runtergebrochen, so ein Haus braucht vier Wände und ein Dach, ja, und ein Fundament, auf dem es steht, damit dieser Raum entsteht, der mit etwas gefüllt werden kann. Und Petrus ruft da so hinein. Er sagt, komm zu ihm, dem lebendigen Stein. Das ist deine Garantie, deine Sicherheit. Das sind nicht die anderen. Aber weil du diese Sicherheit hast, kannst du diesen nächsten Schritt gehen. Lass dich einfügen als lebendigen Stein in dieses Haus, damit es, ich formuliere das jetzt mal so rum, ein Haus wird oder ein Haus ist, das Gott auch erfüllen kann. Diese ganze Botschaft, man könnte sie auch zusammenfassen unter diesem Titel Wider den Individualismus. Und das ist etwas, das tut uns weh. Also in dem Moment, wo wir anfangen, genauer darüber nachzudenken, was es eigentlich bedeutet, wenn wir uns einfügen lassen in die Gemeinschaft. Fakt ist, es ist nicht unsere Sache, uns zu positionieren. Das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht tun können. Wir können eigentlich nicht sagen, ja, wir fügen uns da jetzt ein, sondern es ist eine Passivformulierung, die Petrus hier verwendet. Lasst euch einfügen. Wir kommen zu ihm, zu Gott, zu diesem lebendigen Stein Jesus und er nimmt uns und fügt uns ein. Er ist der weise Bauleiter, der weiß, wo die Reise hingeht, der weiß, wo wir gebraucht werden und an welcher Stelle er uns mit anderen zusammenstellen will und er fügt uns ein nach seiner Weisheit. Und wir können eigentlich nur und brauchen auch eigentlich nur sagen, okay, ja und Amen. Ich lasse das mit mir geschehen. Ich lasse das zu, ich stimme dem zu und ich gehe willig mit. Ich lasse mich da so einbauen und einordnen. Positionierung, hat Alex letztes Mal gesagt, das bedeutet, nimm deinen Platz ein. Ich würde es so rum formulieren, voll in Zustimmung, aber ich würde es so rum formulieren und sagen, lass dich von Gott positionieren und dann nimm diesen Platz bereitwillig ein, mit ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe an Gott und an die Gemeinschaft. Gott baut ein, aber er tut es auch durch Menschen in unserem Leben. Er tut es durch Apostel und Leiter, die er in dein Leben hineingestellt hat. Er benutzt andere Menschen dazu. Aber es bleibt dabei, dass er derjenige ist, der positioniert. Dieses Haus Gottes, das wir werden, das wir sind, das wir darstellen, das ist Gottes Wohnung. Und auch das ist eine spannende und irgendwie interessante Sache. Wenn man so guckt, was dieser Begriff bedeutet oder diese Begriffe, die Petrus hier benutzt, dann sehen wir, dass der Begriff, der hinter Haus steckt, nicht einfach so irgendein Haus meint, so irgendein Gebäude mit vier Wänden, sondern es bedeutet so etwas wie ein fester Wohnsitz. Also dieses Haus, das wir darstellen, ist der Ort, den Gott sich erwählt als festen Wohnsitz. Ein fester, bleibender Wohnsitz. Dort möchte Gott wohnen und das heißt, er möchte nie wieder umziehen. Er will dort bleiben. Er will, dass sein Geist es erfüllt und das ist sein Ziel. Dann ist er am Ziel damit angekommen. Und ob wir das begrüßen, das zu hören oder nicht so, das ist ja ein bisschen typenabhängig, aber das Haus Gottes ist auch keine reine Arbeitsstätte. Es ist keine reine Zweckgemeinschaft, sondern dieses Wort Haus bedeutet vielmehr so etwas wie Haushalt. Ja, es ist die Familie Gottes. Und dieses Bild, was dem zugrunde liegt, das ist irgendwie das Bild von der Großfamilie damals. Also wenn wir uns einen großen Haushalt vorstellen mit mehreren Generationen, die alle unter einem Dach leben und die haben Angestellte und diese Angestellten sind auch schon seit Generationen in diesem Haus mit tätig, mitsamt ihrer Familie in mehreren Generationen und sie gehören zur Familie. Und das alles ist ein harmonisches und harmonisch miteinander funktionierendes Zusammenspiel. Das Haus Gottes, das ist Gottes Familie, das ist sein Haushalt, der auf ewig bestehen soll. Es ist damit automatisch eine verbindliche Lebens- und Arbeitsgemeinschaft, die einen gemeinsamen Sinn und Zweck hat, für den sie lebt, für den sie arbeitet, für den sie sich hingibt. Und es ist eine Gemeinschaft, die füreinander da ist. Paulus redet auch davon, von diesem gleichen Sachverhalt. In Epheser 2, also wenn ihr mögt, schlagt das auch gerne mit auf. Epheser 2, die Verse 19 bis 22, die sprechen auch von diesem Aufbau als Haus Gottes. Epheser 2, 19 bis 22. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Auch hier nochmal diese Betonung auf den dauerhaften Wohnsitz Gottes. Aber nicht nur von Gott, interessanterweise, sondern auch von uns. Wir sind nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht. Es gibt ja so verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Man könnte auch sagen, ihr seid nicht länger nur Gäste oder auch nicht länger nur Gastgeber für Leute, die so vorbeikommen. Also es betont, dass es so ein ständiger Wechsel ist, so eine Unsicherheit. Man gehört nicht wirklich dazu, man weiß nicht, es kann irgendwas anderes kommen. Diese Zeit ist vorbei. Und jetzt sind wir Mitglieder in Gottes Haushalt. Wir sind Mitglieder in seiner Familie und das bedeutet einmal für immer. Das wird sich nicht mehr ändern. Auch wir bekommen einen dauerhaften Wohnsitz, ein Bleiberecht. Wir wissen, wo wir hingehören. Und das bedeutet, wir wissen auch, wo wir nicht mehr hingehören, nämlich in die Welt. Wir gehören zu Gott, zu seiner Familie. Wir sind eingefügt und das ist eine ganz absolute Aussage. An der kann man nichts rütteln, die ist nicht morgen wieder anders. Und noch eine gute Nachricht steckt da mit drin, aus meiner Sicht gute Nachricht. Es ist Jesus, der diesen Bau zusammenhält. Es ist Jesus, der diesen Bau zusammenhält. Es sind nicht wir. Es ist nicht an uns, dass wir das schaffen müssen, sondern Jesus ist der Eckstein, der diesen Bau zusammenhält. Wir kommen zu ihm, dem lebendigen Stein, und wir lassen uns einbauen als lebendige Steine. Und dann sagt Petrus, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Das ist auch in dieser Epheser-Stelle. Dieses gleiche Wort kommt darin vor. Beide dieser Stellen umreißen also auch die Aufgabe, die sich damit verbindet, dass wir eingebaut werden in Gottes Haus. Gottes Haus, dieses Bauwerk, ist nicht nur ein normales Haus, es ist auch nicht nur eine Wohnung mit einem festen Bleiberecht, sondern es ist vielmehr, sagt Petrus, auch ein heiliger Tempel, also ein Haus, das Gott geweiht ist. Niemand hat einfach Zutrittsrecht, der dieses Recht nicht von Gott bekommen hat. Und da gibt es ja auch im Alten Testament wirklich interessante Geschichten. Es gibt ja diese außerbiblische Überlieferung, dass wenn Priester irgendwie ihren Dienst nicht ordentlich gemacht haben, ja, da im Alten Bund, dass sie dann möglicherweise, wenn sie das Allerheiligste betraten und irgendwie missachtet hatten, wie die Regeln waren, die Gott aufgestellt hatte, dass sie dann möglicherweise direkt starben. Und weil diese Gefahr bestand und weil das manchmal offensichtlich vorkam, sagt die außerbiblische Überlieferung, haben diese Priester, bevor sie das Allerheiligste betraten, hier so eine Fußfessel, so eine nicht elektronische bekommen, mit so einem Band dran, ja, damit, wenn sie wirklich tot umfielen, einfach so an diesem Band rausgezogen werden konnten. Weil die Leute Angst hatten, dann hinterher zu laufen, um den Toten rauszuholen, weil vielleicht war bei ihnen auch was nicht in Ordnung. Und dann fielen sie vielleicht nachher noch oben drauf. Und das lässt sich nicht eins zu eins so übertragen auf uns heute. Ja, wir brauchen keine Angst vor Gott zu haben, denn wir stehen unter der Gnade. Aber es ist ja schon eine klare Aussage darüber, der heilige Tempel, da gibt es Regeln drin, die Gott setzt, wer da eigentlich hinein darf und wer darin was machen darf. Oder eine Geschichte, die ich noch besser finde, die direkt aus der Bibel kommt, ist die Geschichte, wie Heiden kommen und ihren Gott Dagon aufstellen im Tempel in Jerusalem. Und als sie am nächsten Tag wiederkommen, finden sie diese Götterstatue umgekippt. Ja? Und er liegt sozusagen auf seinem Angesicht vor dem Allerheiligsten. Und sie richten ihn wieder auf und als sie das nächste Mal kommen, finden sie ihn kaputtgeschlagen, ja? Hände und Kopf abgeschlagen, weil in der Gegenwart Gottes sogar diese Götzenstatue nicht stehen bleiben konnte. Nur ein Beispiel, Gottes heiliger Tempel. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir sind Mitglieder seiner Familie. Aber es ist trotzdem gut, darüber nachzudenken und diese Bilder auch mal heranzuziehen von dem Tempel unter dem Alten Bund, weil es uns etwas sagen kann darüber, was Tempel eigentlich bedeutet. Es ist ein Haus, in dem Gott angebetet wird. Es ist ein Haus, in dem gebetet wird, in das Menschen hineinkommen, um zu beten. Und es ist ein Haus, in dem Gott Opfer dargebracht werden. Wie kann das in unserem Leben aussehen? In Hebräer 13 sagt der Schreiber in den Versen 15 bis 16, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Ich möchte das nochmal vorlesen aus der Schlachterübersetzung, weil sie ein bisschen wörtlicher ist. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. In dieser alten Übersetzung kommt das ein bisschen besser raus, was da in diesem Grundtext tatsächlich steht. Das Bekenntnis seines Namens, also Jesus zu bekennen, ihn zu bezeugen, ist das Lob. Ja, also wenn wir Jesus bezeugen, Jesus bekennen mit unseren Worten, mit unserem Zeugnis, dann ist das etwas, was Gott als Lob für sich nimmt, als Lob für sich auffasst. Ist das nicht interessant? Auch der Epheserbrief sagt das im ersten Kapitel schon. Wenn wir seine Gnade annehmen, dann ist das ein Lob seiner Herrlichkeit. Und ich finde das einen interessanten Gedanken. Warum ist das so? Es ist deswegen so, weil wenn wir bekennen, dass nur in Jesus die Errettung liegt, dann geben wir Gott auf voller Linie Recht. Und wenn wir das tun und das aussprechen als Bekenntnis über das, was in unserem Leben ist oder auch anderen Menschen gegenüber, dass es das ist, was sie brauchen, dann dieses, wir geben Gott Recht und sprechen für ihn, das hebt ihn hoch, das stellt ihn in die Mitte, das ehrt ihn. Und deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist wie ein ständiges Dankopfer für Gott. Und dann sagt er, der Hebräerbrief, wohltun und mitzuteilen, vergesst nicht. Ja, das sind Opfer, die Gott möchte. Wohltun, man kann das Gutes tun nennen oder so, also tut Gutes füreinander. Mitteilen wird oftmals übersetzt, in den meisten Übersetzungen ein bisschen schwach übersetzt, so wie helfen, einander dienen, füreinander da sein oder so, Gutes für andere zu tun. Aber eigentlich, dieses Wort hat eigentlich eine viel tiefere Bedeutung, viel tiefere Bedeutungsebenen. Es ist das gleiche Wort, das auch in der Apostelgeschichte 2,42 verwendet wird, wo es heißt, die Jünger blieben, sie verharrten in der Gemeinschaft. Also sie verharrten im Mitteilen, könnte man sagen. Oder wenn ich jetzt hier im Hebräerbrief das einsetzen möchte, diese Übersetzung, dann tut Gutes und verharrt im Gemeinsinn, ja, im gemeinsamen Sinn, verharrt in der Gemeinschaft, im Füreinander, Miteinander sein. Teilt euch in die Gemeinschaft hinein mit. Und das hat ganz viele Aspekte. Das kann ja alles Mögliche bedeuten. Also selbstverständlich kann das sein, dass es einfach praktische Hilfe tatsächlich meint. Aber es ist nicht so etwas Isoliertes. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücken kann. So. Also ich kann sagen, ja, also ich bin Teil dieser Gemeinschaft und ja, ich will mich auch irgendwie einbringen und dann überlege ich, was ist für mich so der geringste Aufwand, dass ich hier meinen Anteil auch leiste. Okay, ich finde jetzt Kuchen backen, finde ich nicht so anstrengend, dann backe ich doch einfach, biete ich doch an, dass ich sonntags einen Kuchen backe. Weil das für mich so der geringste Aufwand. Das kann ich doch schnell nebenbei machen und dann bringe ich den mit und dann stelle ich den hin und dann bin ich gut aus dem Schneider. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ja, oder auch anderen Leuten helfe oder so mit irgendwelchen Sachen so, ah ja, das ist so das, was so den geringsten Aufwand für mich bedeutet und das mache ich dann. Aber das wäre, diese Haltung dahinter wäre so ungefähr das Gegenteil von dem, was diese Aussage eigentlich meint, wozu sie uns auffordert. Teil dich selber mit. Bringe dich selber ein. Nicht etwas, was du tust in erster Linie, sondern das, was du bist. Bringe du dich ein und teile dich mit. Mit dem, was du, wie du das tun kannst. Und die Ausrichtung dessen, was du tust, ist der Gemeinsinn, die Gemeinschaft, die Förderung der Gemeinschaft. Um der anderen willen. Aus der Frage heraus, was braucht die Gemeinschaft oder was braucht der andere in der Gemeinschaft? Was ist das, was die Gemeinschaft wirklich fördert, was diesen Tempel, dieses Haus wirklich wachsen lässt, was den anderen lebendigen Stein rechts und links von mir wirklich fördert und wachsen lässt, was ihn weiterbringt und was dem Gemeinwohl, dem Gemeinsinn dient. Wieder den Individualismus, ja? Das ist wieder gegen den Individualismus in uns, der so fest verankert ist. Und ich möchte so in Klammern sagen, das geht nur, wenn wir unser altes Leben wirklich ans Kreuz nageln. Und wenn wir unser altes Ich und was wir wollen und was wir glauben, was wir für Rechte haben und so weiter, wenn wir das dort am Kreuz genagelt auch hängen lassen. Und wenn der Geist unser gesamtes Leben regieren darf und wir uns ihm unterwerfen. Anders geht das nicht. Klammer zu. Wie soll ich das zusammenfassen? Vielleicht so. Willkommen in Gottes Haus. Übrigens, hier hast du keine freie Platzwahl. Du bist gekommen, um in dieses Bauprojekt Gottes hineinzusterben. Und dafür als äußerst lebendiger Stein in diese Dimension von Gottes Haus und von Gottes Reich hineinversetzt zu werden. Mit einem dauerhaften Bleiberecht, mit echter Familie und mit Zugang zu allen Ressourcen des Himmels. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Wir hatten gestern den zweiten Teil unseres Predigerseminars Und ich habe diese Woche diese Predigt vorbereitet und ich habe so immer wieder beim Vorbereiten daran denken müssen, was ich da gerade unterrichte in diesem Predigerseminar, mit einem gewissen Schmunzeln, manche Sachen genauso gemacht in der Vorbereitung. Und ich habe dann in der Exegese, in der Vorbereitung sehr viel mit dem Kontext dieser Texte gearbeitet, dieser Verse, die ich hier zitiert habe. Und mir sind dabei echt nochmal so ein paar ganz neue Kronleuchter aufgegangen. Also von Verbindungen, von Sachen, die zusammenhängen ursächlich, die man normalerweise nicht einfach so zusammenbringt. Wenn man schaut, dieser Text in 1. Petrus 2, mit dem ich angefangen habe, wo Petrus sagt, kommt zu ihm, lasst euch aufbauen als lebendige Steine und zu einer heiligen Priesterschaft. Wenn man diesen Text weiterliest, dann sieht man, da kommen diese ganz berühmten Verse kurz danach, wo Petrus sagt, das seid ihr. Ihr seid ein königliches Priestertum, ja, ein Volk des Eigentums. Und ihr seid berufen, diesen wunderbaren Gott, ich sage es mit meinen Worten, und seine wunderbaren Taten hinauszutragen, zu verkündigen in diese Welt hinein. Und das sind ja Verse, die kennen wir meistens alle und die zitieren wir oft, die mögen wir auch. Sie sagen etwas über unsere Identität und über unsere Heimat aus, aber auch über unseren Auftrag und auch, und das fällt oft hinten rüber, über die Auswirkungen, die das hat. Denn wenn man dann weiterliest, dann sieht man, dass Petrus einen sehr großen Schwerpunkt darauf setzt, wie sich das in unserem Leben eigentlich nach außen spiegelt und darstellt. Es ist verbunden mit einem Leben, das diesen wunderbaren Gott und sein Wirken ebenfalls ausdrückt. Und bei Petrus, wenn man weiterliest, gibt es, ohne dass da so ein Sinnabschnitt unterbrochen ist oder irgendwas, geht das direkt über in, es führt dazu, dass wir uns den staatlichen Obrigkeiten unterordnen. Das mit einer so großen Selbstverständlichkeit, da war Petrus in diesen Kontext gestellt, es ist anscheinend scheinbar, und ich denke, es ist so, ja, das ist die Analyse des Textes lässt gar nichts anderes zu, das ist eine Auswirkung. Warum ist das so? Ich denke, es hat damit zu tun, wir kommen zu diesem lebendigen Stein, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und dieser lebendige Stein, das ist unsere Sicherheit. Und unsere gesamte Sicherheit, auf die wir unser Leben aufbauen oder die wir brauchen, damit unser Leben gut funktioniert, die finden wir in ihm. Wir finden sie in ihm. Aber wenn wir sie in ihm gefunden haben, dann haben wir keinen Grund mehr, uns zu fürchten vor der Willkür einer Regierung oder vor der Willkür von irgendeiner anderen Leiterschaft, geistlicher Leiterschaft in der Gemeinde oder sowas. Wir haben das nicht nötig, uns zu fürchten. Und das ist genau das Gleiche, was wir auch in Jesaja lesen, was ich vorhin zitiert habe. Mitten in dieser politischen Verwüstungssituation oder im Hinblick darauf, wo Jesaja sagt, Gott kündigt das an. Ich lege in Zion einen neuen Grundstein und das ist das Fundament für einen neuen Bau. Und dann Doppelpunkt. Wer glaubt, flieht nicht ängstlich. Und ich finde das eine so starke Aussage. Und das ist mir, als ich das so recherchiert habe, das ist mir so durch und durch gegangen. Ich muss mal so sagen. Wir haben vor so vielen Dingen Angst. Ja, in unserer Gesellschaft, die Angst, sich irgendeiner Obrigkeit zu unterstellen, ist riesig. Und alle möglichen Reaktionen auf Dinge, die geschehen in unserer Gesellschaft und durch die Politik und auch in Gemeinde, ja, wie Leiterschaft in Gemeinde ausgeübt wird, sind im tiefsten einfach angstmotiviert. Man hat Angst. Man hat Angst, dass diese Leute irren. Man hat Angst, dass diese Leute ihre Sache nicht gut machen und dass es dann Auswirkungen im eigenen Leben hat. Man hat Angst, nicht gesehen und berücksichtigt zu werden. Man hat Angst, nicht gehört zu werden. Man hat Angst, dass man irgendeiner Sache folgt, einer Anordnung, und dann stellt sich hinterher raus, dass sie falsch war. Und dann, ja, wer kümmert sich dann darum, was dann mit mir ist? Man hat Angst, dass man sein Recht nicht bekommt. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein bisschen eine Typfrage, also wo wir uns da am ehesten einzuordnen haben. Aber im tiefsten ist die Motivation Angst. Aber diese Angst ist das Gegenteil von Glauben. Und deswegen fordert Jesaja das Volk Gottes auf und sagt, glaubt. Und zwar wem? Nicht der Politik, nicht diesem König oder jener Besatzungsmacht, nicht dieser geistlichen Leiterschaft in der Gemeinde und nicht jener Regierung oder was auch immer, sondern glaube diesem Stein, zu dem du gekommen bist, diesem Fundament, auf das du dein Leben gegründet hast. Denn niemand anders kann dir Sicherheit geben. Aber wenn dein Leben auf diesen Stein gegründet ist, dann bist du geschützt. Und es ist egal, was rundherum passiert. Du bist zum ersten Mal frei, dich einzuordnen, dich von Gott einfügen zu lassen, als lebendiger Stein zwischen anderen, dir deinen Platz zuordnen, zuteilen zu lassen von Gott. Und du kannst, weil du ihn kennst und weil du weißt, dass er deine Sicherheit ist und weil du schon weißt, wie er ist, kannst du ihm vertrauen, dass das genau der perfekte Platz ist. Und dann kannst du ihm auch vertrauen, dass wenn deine Regierung Fehler macht und du ihr gefolgt bist oder deine geistliche Leiterschaft Fehler macht und du bist ihr gefolgt und hast dich zu ihr gestellt und, dass dir kein Schaden geschehen wird. Denn du vertraust diesem Gott, von dem du weißt, wer er ist. Wir haben mega Probleme mit, also überhaupt in unserer Gesellschaft, quer durch alle Generationen, auf unterschiedliche Weise, aber wir haben mega Probleme damit, uns irgendwo unterzuordnen oder irgendwo einzuordnen. Es sieht nicht immer auf den ersten Blick so aus, aber es ist so. Wir werden immer Angst haben müssen, wenn wir über Dinge richtig nachdenken, wenn wir nicht verstanden haben, dass unser Leben unter Gottes Kontrolle ist. Aber wenn wir verstanden haben, dass unser Leben unter Gottes Kontrolle ist und Kontrolle im positiven Sinne, Fürsorge und Schutz, dann brauchen wir gar keine Angst haben, wenn wir uns irgendwo einordnen. In diesem Jesaja-Text, ich will das jetzt nicht ausführen, das sprengt den zeitlichen Rahmen, aber ich will es mal kurz andeuten, in diesem Jesaja-Text oder beziehungsweise auch in anderen Propheten, die in die gleiche Richtung sprechen, Jeremia zum Beispiel, da ist Gott sehr deutlich, er sagt, pass mal auf Leute, das ist die Situation. Ja, ihr seid als Nation nicht zu mir umgekehrt, ihr werdet in die Gefangenschaft gehen und ihr werdet verwüstet werden. Und ich sage euch, so spricht der Herr, also durch Jeremia zum Beispiel in aller Deutlichkeit, da wo ihr hingeführt werdet in der Gefangenschaft, ihr werdet da unter der Besatzungsmacht oder unter der, das ist ja nicht Besatzung, also unter der Gefangenschaft, unter der Herrschaft dieser eure Erzfeinde sein. Aber was ich will ist, kooperiert mit ihnen. Geht mit ihnen mit in die Gefangenschaft und wenn ihr dort seid, dann sucht den Frieden und das Beste dieser Stadt, in der ihr dann lebt. Arbeitet für die Feinde. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Also mir das geht, das ist auch so etwas, das kann meinen tiefsten Vulkanzorn aus meinem Inneren rausholen, wenn ich mir vorstelle, dass das jemand von mir fordert. Ja? Beug dich unter deine Feinde und dann denke gut über sie und diene ihnen mit dem Besten, was du in deinem Inneren hast. Dann denkst du so, das ist ein Gedanke, den kann man manchmal gar nicht zulassen. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung, vor die Gott dieses Volk, sein eigenes Volk stellt. Und er benutzt das, um sie zu erziehen. Und er benutzt das, um auch ganz tief ihnen sein Wesen zu zeigen. Denn genau so geht Gott mit uns um. Wir waren, als wir noch nicht erlöst waren, Feinde Gottes. Und Jesus kam und hat sich unter uns gebeugt, ja, unter unsere Sünde gebeugt, um alles für uns zu tragen und um uns zu Freunden Gottes zu machen. Wenn wir wissen, dass Gott unser Leben im Griff hat, unter Kontrolle hat, dass unser Leben auf ihn aufgebaut ist und er unser Schutz ist, dann können wir uns unterordnen, dann können wir uns einordnen. Und das gilt genauso im säkularen Bereich wie auch im frommen Bereich in der Gemeinde. Und es spielt dabei keine Rolle, ob unsere Meinung zum Tragen kommt und beachtet wird. Es spielt keine Rolle, ob die, die uns leiten oder uns übergeordnet sind, alles richtig machen, ob wir Recht haben und unser Recht bekommen. Es spielt keine Rolle, sondern wir können unsere Haltung nur gründen auf Glauben. Auf Glauben nicht an diese Leiterschaft, sondern auf Glauben an Gott, von dem wir wissen, wer er ist. Und ich glaube, das braucht wirklich Mut. Das ist Glaubensmut. Und das ist etwas, was wir im Moment, denke ich, echt wenig sehen in unserer Gesellschaft. Und ich finde das interessant. Petrus stellt das in diesen direkten Kontext. Und es ist ihm so wichtig, er sagt, Leute, ihr seid ein königliches Priestertum. Wir sind zu einem königlichen Priestertum gemacht. Wir sind ein Volk, das Gott gehört. Und Gott möchte, dass die Welt das sieht, dass sie das erkennen kann an uns und dass sie sieht, was das bedeutet. Und es ist so wichtig, dass das sich auswirkt in alle unsere Lebensbereiche. Und ich finde das ein großer Schritt, den Petrus da macht in diesem Text, dann direkt überzugehen und zu sagen, ordnet euch den staatlichen Mächten unter. Das ist eine Auswirkung. Das zeigt dein Glauben, dein Glaubensmut, ja, inmitten von gesellschaftlichen Verirrungen und Verwirrungen. Und glaub mal nicht, dass das damals gerade besser war. Ja, da waren die Römer an der Herrschaft, die auch genau diesen Petrus nachher umgebracht haben als Märtyrer. Aber dieser Petrus sagt uns das. Und wenn man so schaut, die Zeit reicht jetzt nicht, um da näher reinzugehen. Also im Hebräertext folgt fast unmittelbar die Aufforderung, dass wir uns unter unsere geistliche Leiterschaft unterordnen sollen. Und der Epheserbrief redet weiter, dass die Folge die Verkündigung des Evangeliums ist und eine, ich sage das ein bisschen indirekter ausgedrückt, aber dafür ausführlicher, eine Einordnung in die Gemeinschaft, in die Gemeinde, wo wir füreinander da sind und miteinander funktionieren. Der Epheserbrief redet überhaupt in den dann folgenden Passagen, zwei Kapitel noch, weiter über Positionierung. Das ist nicht ein Wort, was die Bibel direkt benutzt, aber der Inhalt trifft schon und sagt, dass Gott die Menschen zusammenstellt, dass er Menschen in die Gemeinde hineinschenkt, den Menschen nicht nur Gaben gibt, sondern auch begabte Menschen in die Gemeinde hineinschenkt. Also er positioniert sie hinein in die Gemeinde. Und dann wiederholt sich dieser Gedanke vom Bau oder auch vom Körper, vom Leib, der miteinander funktioniert. Und dass das Ganze nur funktionieren kann, und das finde ich auch nochmal wirklich interessant, wenn wir unser altes Leben wirklich ablegen. Und im Epheserbrief im 4. Kapitel, also so drei Passagen weiter sozusagen, kommt dann eine recht ausführliche Beschreibung nochmal. Leute, darum, ja, ihr seid dieser Leib, der zusammen funktionieren soll und der soll Wachstum hervorbringen. Darum, weil das hat man doch euch gelehrt, darum zieht den alten Menschen aus. Und zieht den neuen Menschen an. Und dann kommt eine ganze Latte von Sachen, wie das zu sehen ist, wie sich das auswirkt im Zusammenleben. Und ich glaube, wir können das nicht, also wir müssen das anschauen, dürfen das nicht übersehen, diesen Punkt, können das nicht genug betonen. Der alte Mensch, der kann das nicht. Wir können das nicht. Wenn wir mit unserem alten Mensch durch diese Welt marschieren, dann können wir uns auch nicht einordnen können. Oder unterordnen können. Das können wir nicht. Weil unser alter Mensch, der ist voller Rebellion, der ist voller Widerspenstigkeit. Der ist auch komplett uneins mit sich selbst. Und der alte Mensch kann sich nicht wirklich in allem Gott unterordnen. Nur in den Passagen, wo man sowieso der gleichen Meinung ist. Aber in allen, wo das nicht so ist, kann der alte Mensch das nicht. Und wenn wir da hinkommen wollen, dass wir das können, dass wir als Leib miteinander funktionieren, dass wir als Leib, als Körper, als Bauwerk, als heiliger Tempel Gottes wirklich das widerspiegeln, wie Gott ist, was für einen Schutz und was für eine Sicherheit er gibt, was das bedeutet, zu Gottes Familie zu gehören und ein ewiges, ein dauerhaftes, identitätgebendes Bleiberecht bei ihm zu haben, dann geht das nur, wenn wir den alten Menschen ausziehen, wenn wir ihn töten, ja, wenn wir ihn der Tötung preisgeben, sagen, meine alte Natur, die bleibt draußen. Und ich brauche die neue Natur und die ziehe ich an. Und das ist eine Entscheidung, die ich treffe, ja, die muss ich ganz grundsätzlich treffen, aber es ist nicht nur eine Entscheidung, die ich einmal grundsätzlich treffe. Ja, ich habe mich auch mal bekehrt, da so vor 47 Jahren und 30 Tagen oder so. Ich kann mich noch schwach erinnern, dass ich mich da mal bekehrt habe. Also damit ist ja irgendwie alles durch. Nein, wir sehen das genau auch hier in diesem, dann in Epheser, in der Aufzählung, aber auch in vielen anderen Texten in der Bibel. Es ist diese tägliche wieder Neuentscheidung in der Gemeinschaft mit anderen, im gemeinsamen Leben mit anderen zu sagen, so und jetzt in diesem Moment, wo ich mein Recht nicht bekomme, jetzt in diesem Moment, wo mir das echt alles gegen den Strich geht, jetzt in diesem Moment, wo ich doch Recht habe, wo ich es besser weiß, in diesem Moment, wo der Zorn in mir hochkommt, in diesem Moment, wo ich keinen Bock habe, mit anderen zu teilen, in diesem Moment, wo ich für den anderen nicht da sein will und so weiter und so fort, entscheide ich mich, mein alter Mensch, der gehört ans Kreuz. Und da wird der Nagel durchgenagelt. Ja? Und ich ziehe den neuen Menschen an, indem ich mich der Herrschaft des Heiligen Geistes komplett unterstelle und sage, und Gott, das, was du willst, soll jetzt durch mich geschehen. Und ich muss nicht auf mein Recht beharren. Und ich kann das loslassen, diesen Zorn. Und lass mich stattdessen mit deiner Liebe oder mit deiner Gelassenheit, mit deiner Fähigkeit auch, mich einzuordnen, erfüllen. Ich denke, es sollte unseren Alltag bestimmen. Und ich glaube, da ist noch echt ganz viel Raum bei uns hier. Wir sind noch sehr vorsichtig miteinander, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde das. Wir sind noch sehr vorsichtig miteinander. Ich merke das auch beim Predigen. Ich bin auch beim Predigen noch vorsichtig. Ich denke darüber nach, ob ich bestimmte Themen ansprechen darf. Und genauso ist es, das ist ja auch gut, darüber nachzudenken, ne? Also das ist jetzt ja nicht unbedingt grundsätzlich falsch. Aber genauso ist es im Umgang miteinander. Wir sind noch auf dem Weg, dahin zu kommen. Aber wenn wir wollen, dass wir so ein Haus sind, das aus lauter lebendigen Steinen besteht, die alle Leben haben, ja? Also es ist ja nicht so, nachdem wir eingebaut sind, ist der Tod eingezogen. Ja? Ich bin eingequetscht zwischen Bea und Ralf und keine Bewegungsfreiheit mehr, lasse besser die Augen zu. So ist das ja nicht. Sondern wir sind lebendige Steine und das ist ein Haus, das lebt. Ja, ich finde das eine coole Vorstellung. Also ich liebe dieses Bild. Ich sehe überall diese Augen und ich sehe diese Bewegung und das Gebäude ist komplett die ganze Zeit in Bewegung, weil es aus lauter lebendigen Steinen besteht. Und dann ist es gefüllt mit dem Leben Gottes. Aber wenn wir da wirklich hindurchbrechen wollen, dann dürfen wir auch durchbrechen in diese Freiheit, uns gemeinsam auf den Weg zu machen, dieses neue Leben wirklich miteinander zu leben, zu erleben. Dann muss das möglich sein oder dann darf es möglich werden, dass jemand zu dir kommt und sagt, du, also schau das mal an, diesen Zorn, den du da in dir trägst. Ja, und dass ich dann nicht nach Hause gehe und sage, das nimmt er sich raus und das ist mein Recht und ich habe ja auch Recht und deswegen, es ist ja auch so, diese Situation ist ja auch so, das kann auch nur Zorn hervorbringen, jetzt soll er mich mal in Ruhe lassen, dieser Kerl. Sondern, dass wir entdecken, das ist doch, was wir wollen, oder? Wir alle wollen, dass das alte Leben wirklich tot ist. Dass es in unserem Leben keine Rolle mehr spielt. In unserem persönlichen, eigenen Leben genauso wie in dem Leben unserer Gemeinschaft. Und dann ist es doch das Beste, was mir passieren kann, wenn Alex mir eine Sprachnachricht schickt, wie er das letzte Woche getan hat, und sagt, du, das finde ich nicht in Ordnung, deine Haltung da. Ja? Da gibt es einen Punkt, irgendwie, wenn es auf diesen Punkt kommt, dann blockierst du immer voll. Und dann muss das möglich sein, dass das geht, dass wir so miteinander reden dürfen. Und dann muss das möglich sein oder dann darf es möglich werden, dass wir da nicht sagen so, ey, was nimmt der sich raus? Der kann mich mal, ich wechsle die Gemeinde. Oder irgendwie so. Sondern dass wir sagen so, okay, fragen wir doch mal Gott, was der dazu sagt. Ja, wenn wir es nicht sowieso schon wissen. Da muss es möglich sein, dass wir sagen so, okay, dann schicke ich meine Sprachnachricht zurück und sage, es tut mir leid. Und ich werde meine Haltung da ändern. Ich sehe, du hast recht, es ist nicht richtig. Ja, und ich will in Zukunft konstruktiv sein in diesem Punkt. Wenn wir das tun, dann kommt Freiheit auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber ich glaube das. Ich glaube, das setzt wirklich Freiheit frei. Dann fangen wir an, frei miteinander umzugehen. Und dann ist es möglich, dass dieser Gemeinsinn, dieser Gemeinschaftssinn, dieses ich handle, ich denke, ich bin für die Gemeinschaft, dass das Wirklichkeit wird in unserer Mitte. Und dann ist es auch nicht so schwierig, dass wir das auch in unsere Gesellschaft hinein ausleben, in unsere Haltung gegenüber der staatlichen Obrigkeit, unsere Haltung gegenüber einfach anderen in der Gesellschaft. es ist eine Freiheit, die nur Gott uns geben kann. Und ich glaube, das klingt wie so ein Paradox, aber ich glaube, das ist genau das Geheimnis, dieses Paradoxum. Lasst euch einbauen als lebendige Steine und du kriegst deinen festen Platz, du wirst fest eingebaut. Das gibt dir Sicherheit in deinem Leben, weil du auf dem lebendigen Stein aufgebaut bist. Aber indem du dich einfügen lässt, bist du frei. Weil du wirst frei von diesen ganzen Ängsten, die dich zwingen, immer überall dagegen zu sein, dich schützen zu müssen, dich abgrenzen und ausgrenzen zu müssen. Du kannst endlich sein, wer du bist. Und dann bist du tatsächlich frei. Jesus, ich danke dir, dass du uns hineinrufst in dein Haus. Ich danke dir für diese Ehre und diese hohe Berufung, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir unser Leben auf dich, den lebendigen Stein, auf dieses Fundament aufbauen dürfen und dass du uns nimmst und uns einbaust in dein geistliches Haus. Ich danke dir für deine Fürsorge und für deine Sicherheit, mit der du unser Leben baust. Und ich danke dir, Herr, dass du uns mit dieser Positionierung und mit diesem Einsetzen als lebendige Steine in dein Haus, dass du uns damit wirklich freisetzt. Und ich bete darum, Herr, dass wir auch als Gemeinde in dieser Phase der Gemeindegründung, dass wir das wirklich entdecken können. Ich bete darum, Heiliger Geist, dass du uns da hineinführst, dass du uns daran auch erinnerst im Alltag, uns daran erinnerst im Umgang miteinander. Und dass diese Freiheit wirklich Raum gewinnt hier in uns, in unserer Mitte, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, unserem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, dass diese Freiheit wirklich Raum gewinnt. Danke für dich, Jesus, und für alles, was du uns geschenkt hast und was du damit in unserem Leben auch möglich machst. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.